Ladies and gentlemen, tonight, live from hell, three fine lost souls from Germany, Benny, Paddy, and Tom with Piratenplausch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Piratenplausch. Heute reden wir über den Film Sleepy Hollow.
Köpfe werden rollen.
Einer der schönsten Untertitel, den es jemals bei Filmen gab.
Und jemals geben wird.
Sleepy Hollow ist eine ziemlich blutige Gothic-Horror-Komödie von Tim Burton aus dem Jahr 1999. Sleepy Hollow hat einen Oscar bekommen fürs beste Szenenbild. Und es ist insgesamt Burtons 8. Film als Regisseur. Da wir auch heute wieder über die normale Inhaltsangabe hinausgehen werden, sprechen wir auch für diese Episode eine deutliche Spoilerwarnung aus.
Spoilerwarnung!
Tom, fass uns doch mal die Handlung von Sleepy Hollow zusammen, bitte.
Sleepy Hollow, Köpfe werden rollen, spielt 1799 in Amerika. Genauer gesagt beginnt er in New York City, wo der Police Constabler Ichabod Crane, gespielt von Johnny Depp, seinen Vorgesetzten einen Dorn im Auge ist, weil er seiner Zeit voraus sehr moderne Ermittlungsmethoden hat. Zum Beispiel lehnt er die Folter ab und sagt auch, man muss den Angeklagten die Chance geben, sich zu verteidigen, bevor sie in den Knast geschmissen werden. Und daraufhin wird er von seinen Vorgesetzten nach Sleepy Hollow strafversetzt, eine kleine Ortschaft, um dort eine Mordserie aufzuklären. Und zwar sind dort 3 Leute geköpft worden. Als er dort ankommt, reagieren die Dorfbewohner erst ein bisschen reserviert auf ihn. Klar, er ist der Mann aus der Stadt und sie leben dort auf dem Dorf und sind ihm gegenüber misstrauisch. Die einzige, die ihn einigermaßen herzlich willkommen heißt, ist die Tochter seines Gastgebers, Catherine Van Tassel, gespielt von Christina Ricci. Bei dem ersten Gespräch mit den Dorfältesten klären sie Ichabod darüber auf, dass ihrer Meinung nach die Morde von einem untoten, kopflosen Reiter begangen wurden. Und zwar einem ehemaligen hessischen Söldner. Ichabod Crane sagt, um solche Morde zu begehen, braucht es keine untoten Fantasiewesen. Und er ist überzeugt, dass hinter dem Mord ein Mensch aus Fleisch und Blut steckt. Er fängt seine Ermittlungen des Dorfes an, währenddessen werden weitere Personen im Dorf umgebracht, glaubt weiterhin daran, dass es diesen untoten Reiter nicht gibt, bis er ihm tatsächlich letztendlich selbst begegnet und Zeuge ist, wie er einen Menschen umbringt. Er hat daraufhin erstmal ziemlich große Angst und möchte eigentlich wieder zurück nach New York, überwindet seine Angst dann aber und beschließt, diesen Reiter zur Strecke zu bringen.
Jack Sparrow wird in das neblige Dörfchen der schläfrigen Schlucht abgeschoben, wo sich Professor Dumbledore, Onkel Vernon, Imperator Palpatine und der Kaiser Franz als Gang der obersten Dudes von seinen Ermittlungstaktiken nicht sonderlich beeindruckt zeigen. Jack jagt hinter Max Schreck her, der aber eigentlich von Rita Kimcorn befehligt wird. Dabei verliebt sich Jack auch nebenbei noch in Wednesday Addams.
Paddy, erzähl uns noch ein bisschen was über Tim Burton.
Tim Burton ist ein recht besonderer Regisseur aufgrund seiner künstlerischen Handschrift. Besonders beeinflusst wurde er durch den Expressionismus aus den Stummfilmzeiten, außerdem von den Hammer-Horror-Filmen und den Universal-Horror-Filmen, zum Beispiel mit Bela Lugosi und Boris Karloff. Bekannt wurde Tim Burton das erste Mal durch Beetlejuice und einen riesengroßen kommerziellen Erfolg hatte er mit dem ersten Batman mit Michael Keaton und Jack Nicholson in den Hauptrollen Ende der 80er Jahre. Filme, für die er besonders bekannt ist, sind Sweeney Todd, Nightmare Before Christmas oder Corpse Bride. Auch Stop-Motion-Filme sind im Repertoire von Tim Burton gerne gesehen und sie sind immer gut. Abgesehen davon hat er ein paar Jahre bei Disney gearbeitet, was seinen Stil auch beeinflusst hat und was auch erklärt, weswegen Disney oft seine Filme produziert und vertreibt, zum Beispiel Alice im Wunderland. Und sein Stammkomponist ist Mr. Danny Elfman. Außerdem hat er einen Golden Globe bekommen für seine Sweeney Todd-Verfilmung für das beste Musical oder Komödie. Den hat er absolut zu Recht bekommen.
Noch ergänzend was zu seinem Stil. Tim Burton ist sehr bekannt für seinen schrägen, absurden, oft auch schrillen Stil. Es ist oftmals sehr düster, mit einer sehr plastischen Farbpalette. Paddy hat es gerade eben schon gesagt, ganz oft auch erinnert an die Stummfilmzeit, auch ans Weimarer Kino. Nosferatu zum Beispiel als Inspiration.
Kabinett des Dr. Caligari.
Ja, das auch zum Beispiel. Und das ist eine ziemlich eindeutige Handschrift von ihm.
Meine Lieblings-Burtons sind als allererstes Beetlejuice. Ich liebe Beetlejuice. Mein zweitliebster Burton ist Sweeney Todd und mein drittliebster Burton ist Edward mit den Scherenhänden.
Sweeney Todd, Sleepy Hollow und der erste Batman.
Was ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mag, ist Edward mit den Scherenhänden. Sweeney Todd ist auf jeden Fall auch dabei. Ja, und auch tatsächlich Sleepy Hollow.
Der Film hat einen ziemlich hochkarätigen Cast. Allen voran Johnny Depp als Ichabod Crane, wie wir schon gesagt haben. Und Christina Ricci als Katrina Van Tassel. Aber auch gestandene britische und amerikanische Schauspieler wie Miranda Richardson, Michael Gambon, Jeffrey Jones, Richard Griffiths, Ian McDiarmid und natürlich auch Christopher Walken tragen dazu bei, dass dieser Cast alles andere als gewöhnlich ist.
Und Christopher Lee in einer kleinen, aber feinen Rolle.
Ja.
Hätte ich fast vergessen, weil er so eine kleine Rolle hat.
Herzlich willkommen bei Dr. Love's Dating Kundenservice. Mein Name ist Olaf. Was kann ich für Sie tun?
Ja, hallo. Dracula, der Name. Ich habe Probleme mit meinem Dating-Profil.
Oh, das ist gar nicht schön. Wie sieht das Problem aus?
Niemand möchte sich mit mir treffen und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe meine Vorlieben angegeben, romantische Spaziergänge um Mitternacht, enge, kuschelige Schlafplätze, blutige Steaks. Ich bin wohlhabend, trinke seit über 800 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr und bin sehr diszipliniert in meiner Tagesplanung. Ich kann mich äußerlich sogar dem Alter des anderen anpassen. Kurz gesagt, ich stehe voll im Saft. Aber alles, was ich bekomme, sind Nachrichten von Gothic-Teenagern, die mich fragen, ob ich ein Fake bin.
Haben Sie mal versucht, ein paar hübsche Bilder von sich auf Ihr Profil zu ziehen? Das ist ein echter Eisbrecher.
Nichts für ungut, guter Mann, aber Fotos bringen mein Äußeres nicht besonders gut zum Ausdruck.
Oh, vielen Männern fällt es zuerst schwer, vor der Kamera zu posieren. Üben Sie einfach ein bisschen vom Spiegel, dann wird es Ihnen sofort leichter fallen.
Sehr witzig.
Danke, dass Sie Dr. Love's Dating-Kundenservice in Anspruch genommen haben. Hinterlassen Sie eine Bewertung für Olaf. Tschüss.
Tom und Paddy, wie gefällt euch denn der Film?
Für mich war damals, als der Film rauskam, das schon deswegen ein Must-See, weil damals und mit Abstrichen auch heute zum Teil noch Johnny Depp zu meinen absoluten Lieblingsschauspielern zählt. Er hat in diesem Film, finde ich, auch eine tolle Leistung abgeliefert. Ich mag das Prinzip, dass der Film zwischen zwei Welten spielt. Es gibt auf der einen Seite die rationale, moderne und wissenschaftliche Welt, die von Ichabod Crane verkörpert wird. Und auf der anderen Seite die Welt der Dämonen, der Beschwörungen, der Geister, des Aberglaubens. Und das Spannende ist, dass Ichabod Crane irgendwann anerkennen muss, dass diese andere Welt, an die er zutiefst nicht glaubt und die er nicht wahrhaben möchte, tatsächlich existiert. Und er muss dann, um diesen Kriminalfall, der das ja ist, zu lösen, muss er anerkennen, dass diese Welt existiert.
Ich liebe Sleepy Hollow. Und ich liebe ihn deswegen, weil ich diese Art von Film sehr mag. Der Film ist eine Hommage an die alten Horrorfilme, die noch in Schwarz-Weiß gedreht wurden. Ich liebe diese Filme. Ich bin ein großer Fan von Bela Lugosis Dracula, von Boris Karloffs Frankenstein. Ich liebe den Film Nosferatu. Und all das findet sich stilistisch in Sleepy Hollow wieder. Mir gefällt die Atmosphäre, die dieser Film aufbaut. Und mir gefällt vor allen Dingen, dass es ein Gruselmärchen ist, mehr als ein Horrorfilm. In Horrorfilmen geht es mir oft so, dass ich wegschauen möchte. Bei diesem Film will ich nicht wegschauen. Auch wenn er eine gruselige Geschichte hat, auch wenn es Horrorelemente gibt, aber bei diesem Film will ich hinschauen, weil es ist wunderschön anzusehen. Seien wir mal ehrlich, Tim Burton, auch wenn man sich mal Sweeney Todd anguckt, mag es, Johnny Depp mit Blut zu begießen. Also.
Mit sehr schrillem und plastischem Blut.
Oh ja.
Naja, der Film wurde mit einem blauen Filter gedreht, der komplette Film. Und sie mussten das Blut in einem Knallorange herstellen, damit es letztendlich dann so rot aussah auf der Leinwand. Ich habe mir gedacht, der Film ist wahnsinnig gut gealtert.
Ja.
Dafür, dass er über 20 Jahre alt ist.
Ja.
Das sieht man dem Film sehr wenig an.
Ja. Voll.
Obwohl ich generell ein Fan von Tim Burton bin, also vor allem von den älteren Filmen, finde ich, dass er so in den 2000ern irgendwann nach Sweeney Todd angefangen hat nachzulassen.
Dark Shadows?
Dark Shadows. Dark Shadows, oh ja, der war auch nicht gut.
Der war gut bis zum dritten Akt, dann war er echt nur noch kacke.
Ich fand es bei Alice im Wunderland sehr, Alice, da fand ich es echt schwierig.
Alles, was da so kam, finde ich ein bisschen schwierig.
Ich habe das Gefühl, dass Tim Burton keinen Bock mehr hat, seine Geschichten fertig zu erzählen.
Ja.
Er hat eine Idee, die ihn begeistert und daran arbeitet er so ein bisschen. Irgendwann verliert er irgendwie das Interesse, keine Ahnung. So fühlt sich das ein bisschen an.
Ja. Ich hätte noch so ein bisschen das Gefühl, ähnlich was ich über Quentin Tarantino gesagt habe in unserer ersten Episode, dass es immer ein Problem ist, wenn berühmte Regisseure, die sich durch einen bestimmten Stil auszeichnen, anfangen, sich selbst zu imitieren oder selbst zu zitieren. Dann wird das oft sehr leer, schnell. Ja.
Das ist eine sehr subjektive Meinung von mir, aber für mich ist Sleepy Hollow wie eine Rückkehr Tim Burtons zu seinen Wurzeln, zu dem, was ihn ursprünglich beeinflusst hat. Und wenn ich mir Filme wie Corpse Bride oder Nightmare Before Christmas angucke, dann verarbeitet er dieses Horrorelement auf eine sich selber nicht immer ganz ernst nehmende Weise. Aber bei Sleepy Hollow hat er das gelassen. Bei Sleepy Hollow hat er eigentlich durchweg diesen Horroraspekt oder Gruselaspekt ernst genommen und durch den Film erzählt.
Obwohl er ja Nightmare Before Christmas nicht inszeniert
hat. Hat er nicht inszeniert. Was hat er da eigentlich gemacht?
Produziert und die Story ist, glaube ich, von ihm.
Und wahrscheinlich das Art-Design.
Freddy Krueger. Sie behaupten, Christopher Nolan hätte ihr Lebenswerk geklaut. Wie begründen Sie das?
Wollen Sie mich verarschen? Haben Sie den Film Inception gesehen? Ich habe ihm mein Geheimnis über die Elm Street im Vertrauen erzählt und jetzt kann alle Welt sehen, wie es funktioniert. Wissen Sie, wie schlecht das für meine Karriere ist? Jetzt machen das nämlich alle! Jason, Jigsaw, Ghostface, sogar Chucky, diese Babelfehlgeburt! Neulich bin ich Michael Myers im Traum begegnet, der denselben abmuxen wollte wie ich.
Und wie hat er auf Ihre Vorwürfe reagiert?
Sind Sie irre? Mit dem rede ich nicht. Der macht mir Angst.
Sleepy Hollow basiert auf einer Kurzgeschichte von Washington Irving. Washington Irving war einer der ersten amerikanischen Kurzgeschichtenschreiber. Mhm. Und in der Kurzgeschichte von Irving geht es um einen Schulmeister, Ichabod Crane, der seit circa 30 Jahren in Sleepy Hollow wohnt und sich in Katrina Van Tassel verliebt. Und er hat einen Nebenbuhler, wie im Film Brom. Mhm. Diese Szene, wo Ichabod Crane vermeintlich von dem kopflosen Reiter verfolgt wird, was aber nur der verkleidete Brom ist, ist quasi so in der Kurzgeschichte auch vorhanden. Am Ende bekommt Brom Katrina Van Tassel und Ichabod Crane verlässt Sleepy Hollow. That's it. Das ist die Kurzgeschichte.
Man kann dazu noch sagen, dass es eine Disney-Verfilmung dieser Kurzgeschichte gibt. The Adventures of Ichabod and Mr. Toad kam 1949 raus und behandelt, wie gesagt, die Originalgeschichte von Washington Irving.
Ist es ein typischer Tim Burton-Film? Was würdet ihr sagen?
Ich würde sagen, er ist insofern ein typischer Tim Burton-Film, da die Helden der Handlung, wie immer bei ihm, keine klassischen Helden sind. Im Gegenteil, das sind Außenseiter und Anti-Helden.
Es sind auch auf jeden Fall viele seiner Stammschauspieler dabei, allen voran natürlich Johnny Depp.
Jeffrey Jones hatte auch schon mal mit Tim Burton gearbeitet.
Christopher Lee hat schon mit ihm gearbeitet.
Genau.
Und seine damalige Frau, Lisa Marie, die Ichabods Mutter in den Rückblenden spielt. Und dann natürlich das Setting und die Düsternis des Films.
Mhm.
Zum Beispiel diese ganz bestimmte Art, die Bäume darzustellen. Sehr knorrig, sehr skurril. Und natürlich auch die Musik. Dadurch, dass Danny Elfman für fast alle seiner Filme die Musik gemacht hat, ist natürlich auch da eine eigene Handschrift zu erkennen.
Was mir halt sehr aufgefallen ist, sind die starken Frauenrollen. Also allein schon das, der wahre Antagonist, in dem Fall die Antagonistin, dann am Ende die Ehefrau von Baltus Van Tassel ist, womit niemand gerechnet hat, auch der Constable selber nicht. Dann auch Katrina Van Tassel, Christina Ricci, die mit als einzige versucht, ihm zu helfen, Ichabod Crane mit ihm gemeinsam rausreitet in den Wald, wo all die starken Männer das nicht machen wollen.
Super Übergang. Reden wir noch ein bisschen über die Figuren im Detail. Wo du gerade davon gesprochen hast, dass die Frauen alles andere als Stereotyp dargestellt werden. Reden wir über die Figur, die fünfmal in Ohnmacht fällt. Und nein, es ist keine Frau.
Johnny Depp hat mal gesagt, nachdem der Film fertig war, dass er nicht geglaubt hat, dass das Studio, das den Film produziert, eben seine Interpretation der Rolle durchgehen lassen würde. Ja. Und zwar war das laut seiner Aussage eine Mischung aus Miss Marple, Sherlock Holmes und einem kleinen pubertierenden Mädchen. Also Johnny Depp spielt den klassischen Anti-Helden. Er ist nicht das Alpha-Männchen. Er ist in seiner Form mutig und zielstrebig. Also er stellt sich seinen Ängsten und er möchte den Fall auch lösen. Aber er fällt, wie Benny schon gerade gesagt hat, sehr oft in Unmacht. Er hat es nicht so mit Blut, was etwas blöd ist, weil er ganz viele Leichen untersuchen muss. Ja, und er springt auch gerne mal schreiend auf einen Stuhl, wenn er eine Spinne sieht.
Johnny Depp hat sich auch stark von Angela Lansbury leiten lassen, a.k.a. Miss Marple. Vor allen Dingen, was seine stimmliche Performance angeht, weil er sehr, sehr hoch spricht. Und sehr theatralisch teilweise.
Hallo, Josie. Möchtest du einen Ballon?
Alter, was machst du in der Kanalisation? Bist du dumm oder was?
Der Sturm hat mich hier runtergeweht. Gemeinsam mit dem ganzen Zirkus.
Aha, cool Story, Bro.
Möchtest du jetzt einen Ballon, Georgie?
Nein.
Aber sie schweben hier unten.
Boah, deine Mutter schwebt da unten. Was ist eigentlich dein Problem? Du vertickst da unten Ballons als Clown. Hallo, lame?
Aber ich bin Pennywise, der tanzende Clown.
Aha, und ich bin Georgie, der Clownklopper. Gib mir dein Geld.
Was? Aber ich... Oh, okay, hier, nimm alles.
Ich fand es interessant, dass sich Christopher Walken für so eine Rolle, ich sag's mal mit vorsichtigen Anführungszeichen, hergegeben hat. Er spricht ja nicht einen Satz in dem Film.
Nein.
Und beißt irgendwelchen Frauen in den Mund. Und A, das und B, ist er 80% der Zeit ohne Kopf zu sehen.
Das ist auch ein Punkt, der mich überrascht hat an Sleepy Hollow, dass sie diese Rolle an Christopher Walken gegeben haben und er das gemacht hat, einfach weil er in diesem Film dabei sein wollte.
Christopher Walken hat übrigens zu Tim Burton erst nachdem er besetzt wurde gesagt, ich kann übrigens nicht reiten.
Er macht es toll und er hat auch einfach so ein gutes, macht auch das Make-up und das ganze Kostümdesign, aber er sieht natürlich auch zum Fürchten aus.
Großartig,
wieder in dem,
ja,
Film.
Wollen wir noch ein bisschen was über die anderen Charaktere sagen? Oder die anderen Schauspieler? Ich finde, Christina Ricci macht das gut.
Ja.
Ich finde die Frauen alle sehr gut.
Mhm. Meine persönlichen Favoriten bei den Nebenrollen sind tatsächlich Richard Griffith. Ich hasse diesen Namen, aber er ist ein toller Schauspieler gewesen. Ja. Ihm zuzugucken hat mir richtig großen Spaß gemacht. Und ich liebe auch seine Todesszene, Entschuldigung. Aber das ist eine unglaublich tolle Szene, finde ich. Michael Goff gefällt mir auch extrem gut.
Den Notar.
Ich finde seine eine große Szene, die er hat, in der er sich in einem Schrank versteckt hält und von Johnny Depp entdeckt wird, finde ich super witzig und toll.
Ja, das ist toll.
Auch er ist ein gern gesehener Gast bei Tim Burton-Filmen.
Ich finde tatsächlich den Jungen, der junge Masbeth, der Johnny Depps Figur begleitet, auch sehr spannend. Ich finde, der macht einen echt guten Job für sein Alter.
Das unterschreibe ich.
Hat mir gefallen, ihm zuzusehen und zu schauen, wie seine Figur da mit einsteigt und erst sehr ängstlich ist und natürlich auch traurig, weil er vollweise geworden ist.
Ja.
Und ich finde es total schön, dass Ichabod Crane ihn am Ende zusammen mit Christina Ricci's Figur mit nach New York nimmt.
Wen wir noch erwähnen sollten, ist Martin Landau. Oscar-Preisträger für Ed Wood, auch ein Film von Tim Burton, in dem er den alternden Bela Lugosi gespielt hat. In diesem Film ist er nur kurz zu sehen, nämlich in der Eröffnungssequenz, wo er in einer Kutsche sitzt und sein Kutscher kurzerhand geköpft wird und daraufhin auch er selber. Das fand ich ganz spannend, dass jemand von seinem Status einfach herhält für so eine Horror-Eröffnungssequenz, in der er sofort stirbt.
Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?
Ich bin es, Großmutter. Hannibal.
Lektörchen, das ist ja eine Überraschung. Komm rein, ich habe gerade zwei Buben im Ofen, die müssten jede Minute fertig sein.
Das trifft sich gut. Ich habe Fava-Bohnen und einen ausgezeichneten Chianti mitgebracht.
Ach, Lektörchen, du hast so einen erlesenen Geschmack. Oh, und was hast du da?
Oh, das sind Brotkrumen, die ich auf dem Weg hierher gefunden habe. Scheinbar hat ein rücksichtsloser Unhold sie in den Wald geworfen.
Manche Menschen haben vor nichts Respekt. Naja, komm erst mal rein, putz dir die Schuhe ab. Möchtest du ein Stück von den Schenkeln naschen? Ich weiß doch, die hast du am liebsten. Die sind mir besonders gut gelungen heute. Du weißt doch, ich mag lieber die Pobacken von den Kindern. Hast du das vom kopflosen Reiter gehört? Der hat bereits 15 Menschen geköpft, aber der isst die einfach nicht auf. Der lässt die einfach liegen, so aus feine Verschwendung.
Ich finde es spannend, es geht ja, wie eingangs schon erwähnt, um zwei verschiedene Welten, in denen die Geschichte stattfindet. Und obwohl Johnny Depps Figur Ichabod Crane vorgeblich der rationalen wissenschaftlichen Welt zugehörig ist, wird in Rückblenden ja gezeigt, dass seine Mutter dieser naturalistischen, auch heidnischen, auch magischen Welt zugehörig war. Er nennt sie im Film selber ein unschuldiges Kind der Natur. Ist dann eher so, dass sie wohl eine gute Hexe war. Und dass er dann auch sich diesem Teil seines Seins und seiner Welt und seines Lebens auch stellen muss. Dass er dann gemeinsam auch mit Katrina, die auch eine gutartige Hexe ist, dann auch nur mit ihr gemeinsam den Fall dann lösen kann. Das finde ich sehr schön, dass das beides miteinander vereint wird. Ich mag die klassischen Horrorfilm-Elemente, die Kröten, die im Fluss und im Sumpf da sind und vor sich hin quaken. Auch tolles Element finde ich, dass ganz oft am Anfang, bevor man den kopflosen Reiter sieht, man nur das Galoppgeräusch hört. Also auch das ist fast schon parodistisch. Musst du da auch zum Beispiel ein bisschen an den Weißen Hai denken, wo man immer erst die Musik hört, bevor dann der Hai kommt.
Stimmt, ja.
Und ja, der Film hat einfach bis hin zum Finale auch ganz tolle Bilder. Ein Bild, was sich mir total eingebrannt hat, ist am Ende diese brennende Windmühle, die da auf dem Hügel steht.
Ist übrigens eine Hommage an Frankenstein.
Ah, siehst du mal, wusste ich gar nicht, aber dann erklärt sich das ja, warum das so eindrucksvoll auch ist.
Wollen wir noch über unseren Favorite Kill reden?
Reden wir kurz über unseren Favorite Kill. Mein Favorite Kill ist Miranda Richardsons Figur, die Miranda Richardsons anderen Figur den Kopf mit einer Axt abtrennt.
Und es wird auch im Film, finde ich, so schön kurz verhandelt, einfach so, ach ja, was meine Schwester anging, Schnitt, Hack, Schnitt. So, okay, ah ja, Problem gelöst.
Mein Lieblingskill ist der Mord an Baltus Van Tassel, Michael Gambons Figur. Der kopflose Reiter nimmt einen Zaunpfahl, schmeißt ihn über den Zaun in die Kirche rein, durchs Fenster, durchbohrt damit Michael Gambons Figur und zieht ihn raus aus der Kirche, um ihn dann nochmal zu köpfen. Das fand ich großartig.
Ich habe in der Form keinen Lieblingskill. Ich mag nur einfach ja, diese fast schon Martial-Arts-Fähigkeiten, die der Reiter hat. Weil jedes Mal, wenn er die Axt oder den Schwert rausholt, macht er erstmal, lässt die irgendwie um seinen Körper wirbeln und steckt die wieder ein. Und das dafür, dass er keinen Kopf hat, finde ich das irgendwie sehr skurril und sehr lustig.
Auf jeden.
Es gibt noch zwei kleine Flaws, so ein, zwei kleine Logikfehler, die man dem Film durchaus vergibt. Aber wenn man darüber nachdenkt, sich denkt, Ichabod Crane erzählt Katrina in seiner Rückblende, dass er 7 Jahre alt war oder 8 Jahre alt war, als sein Vater, ein bibelfester Tyrann, seine Mutter umgebracht hat, eben weil es in seinen Augen Ketzerei war. Wenn ich darüber nachdenke, okay, warum haben die beiden überhaupt geheiratet? Und warum hat er das erst nach 7 Jahren bemerkt?
Stimmt.
Und der Klassiker, was auch so oft bei James Bond vorkommt, warum haben Ichabod und der junge Macbeth Zeit, Katrina zu retten vor Lady Van Tassel? Weil Lady Van Tassel sich alle Zeit der Welt nimmt, um ihren bösen Plan zu erklären.
Typisch.
Deswegen haben die Helden immer Zeit, ja, die Maid in Nöten zu retten, weil die Bösewichte nie zur Tat schreiten, sondern immer nur vorher erzählen, was sie gemacht haben. Aber das ist nicht schlimm. Also der Film ist trotzdem toll. Aber ja, wenn man darüber nachdenkt, das sind so Kleinigkeiten, wo man denkt,
Ich denke, das ist ein Film, über den man nicht besonders viel und lange nachdenken sollte, sonst vermiest man ihn sich selber. Wir haben ja schon gesagt, es ist wirklich fast wie ein Märchen.
Ja.
Paartherapie mit Dr. Love. Der Therapeut, dem die Pärchen vertrauen.
Küss die Hand, meine Damen, und einen recht herzlichen guten Abend, meine Herren. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Paartherapie mit Dr. Love. Ich bin Dr. Love und ich bin, wie immer, für Sie da. Wir haben eine weitere Zuschrift erhalten und heute kommt sie vom hessischen Söldner. Servus, hessischer Söldner. Der hessische Söldner schreibt: Lieber Dr. Love, ich habe so eine Wut in mir, ich könnte nur noch schreien. Meine Freundin ist eine richtige Lady, lauter Ansprüche und nie zufrieden. Pausenlos schickt sie mich von A nach B und schaut mir nicht einmal in die Augen dabei. Ich glaube, ohne meinen harten Stahl wäre ich überhaupt nicht interessant für sie. Unsere Beziehung ist ein einziger mörderischer Ritt. Bitte helfen Sie mir. Liebe Grüße, Ihr hessischer Söldner. Lieber hessischer Söldner, wie sagt man bei euch? Ei, gute wie? Vielen Dank erst einmal, dass du den Mut gefunden hast, dich bei mir zu melden. Das ist der erste Schritt zur Besserung. Lieber hessischer Söldner, Kommunikation ist das A und O. Und da scheint es doch tatsächlich ein bisschen bei euch beiden zu haken. Natürlich ist es nicht leiwand, wenn du dich ausgenutzt fühlst. Aber, mein Lieber, hast du dir denn schon einmal gesagt, wie du dich fühlst? Von Angesicht zu Angesicht. Trotz aller Leidenschaft ist es wichtig und richtig, auch die leisen Töne zuzulassen. Du bist ein Söldner? Dann verkauf dich nicht unter Wert. Sonst wirst du Mann vermutlich noch den Kopf verlieren. Und jetzt mein Tipp. Such das Gespräch mit dir. Reitet einmal zusammen aus, vielleicht in den Wald in einer schönen Nacht. Fordere deine Bedürfnisse ein, auch wenn du vielleicht ein bisschen bissig rüberkommst dabei. Du wirst sehen, sie wird beeindruckt sein, was alles in dir steckt. Und dann kannst ihr schlussendlich auch einmal deine Welt zeigen. Lieber hessischer Söldner, hier von Dr. Love, alles Gute für dich. Bussi, Papa.
Die drei von der Planke. Nebel. Der Nebel ist dicht.
Dichter werd ich nimmermehr.
Mehr Licht.
Doch er fand den Reiter nicht.
Den kopflosen Reiter.
Den goldenen Reiter. Das Kind dieser Stadt.
Stadt, Land, Fluss.
Name, Tier, Beruf. Bei Anruf, Mord.
Mordio und Zeter.
Ab geht er, der Peter. Peter Pan und Captain Huck.
Hacke Peter, bitte pur.
Puritaner sind Protestanten. Ich hatte mal eine Nobel-Tante.
Nobel geht die Welt zugrunde.
In einem kühlen Grunde. Da geht ein Mühlenrad.
Malerische Mühlen malen melancholisch.
Malen nach Zahlen. Ich zähle die Schäfchen.
Na dann. Gute Nacht.
Bom, 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 bom. Elfriede und Gisela.
In Familienbesuch.
Ja?
Ei, Elfried.
Ei, Gisela.
Na, was macht die Niere?
Steht schon bei 50 Euro auf eBay.
Ei, super.
Jo.
Du. Ich muss dir was erzählen.
Hast du mit dem schnuggelischen Manfred beim Erste-Hilfe-Kurs Mund-zu-Mund-Beatmung geübt?
Nein! Och, Elfried, du liederliches Ding, du! Ich krieg Besuch von der Familie.
Ei, dann wird das ja wie 1962.
Eher wie 1945.
Rock'n'Roll und Mettigel.
Sauerkraut und Marschmusik.
Schee.
Schlimm. Jedenfalls, die kommen alle hierher. Ins Aldeheim.
Wohin?
Die kommen alle zu mir ins Heim.
Deine Bronche sind voll Schleim.
Och, Elfried, meine Verwandte bringen mich um Kopf und Krage. Die kennen kein Erbarme.
Zu spät.
Was?
Die Hesse kommen.
Das ist nicht lustig.
Du musst mich lieben, so wie ich bin.
Hätte mir das nachgeklärt.
Bom, 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 bom. Elfriede und Gisela.
Das war sie, die dritte Episode von Piratenplausch. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, empfehlt uns weiter und gebt uns auch gerne Feedback. Wir haben auch einen Instagram-Kanal und eine Facebook-Seite. Wir hören uns wieder nächste Woche beim Piratenplausch. Oh, Verzeihung, bin ich hier nicht bei den leicht bekleideten Teenagern in der einsamen Waldhütte?
Oh nein, tut mir leid. Ich bin die alleinstehende Schriftstellerin mit der Schreibblockade. Die leicht bekleideten Teenager sind eine Hütte weiter.
Oh Gott, das ist mir jetzt aber unglaublich peinlich. Wie unangenehm. Entschuldigung, tut mir leid.
Kein Problem. Wenn Sie den Axtmörder treffen, schicken Sie ihn zu mir.
Ja, das mache ich gerne. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch.
Viel Erfolg. Ein netter junger Mann.